Schönen guten Tag, dies ist die Folge 91 der Ping Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und heute freue ich mich, schon zum dritten Mal sprechen zu dürfen, nach Folge 57 und 60 letztes Jahr, um die Osterzeit herum, also ein knappes Jahr her, begrüße ich Ulrike Gero. Hallo Ulrike, grüße dich.
Hallo, ich freue mich auch, hier nochmal sein zu dürfen. Hallo Nico.
Im schönen Frankreich, wie ich dem Bild sehe, ganz, ganz herrlich. Ich beneide dich, das habe ich dir ja gerade schon gesagt. Wir wollen heute sprechen über ein neues Buch, das nächste Woche von dir erscheint. Und zunächst einmal darf ich für diejenigen, die dich unbotmäßigerweise noch nicht kennen, noch mal kurz dich vorstellen. Du bist laut dem Klappentext deines Buches Professorin, Autorin und Aktivistin in den Themenbereichen Europa und Demokratie. Letztes Jahr, als wir uns kennengelernt haben, warst du noch an der Uni Krems in Österreich und bist mittlerweile gewechselt in das schöne Bonn und bist dort, wir haben übrigens eine besonders zahlreiche Schar von Professorinnen und Professoren der Uni Bonn, mit denen wir hier schon gesprochen haben. Du bist dort seit Herbst 2021 und bist Professorin für Europapolitik in Bonn. Und unter deinen vielen Publikationen ist vieles zum Thema Europa, das dir besonders am Herzen liegt. Darauf kommen wir dann auch nochmal zu sprechen. Das Buch, das nächste Woche erscheint, ist dann allerdings zu einem ganz anderen Thema, wo du dich auch sehr stark engagiert hast in den letzten zwei Jahren, nämlich zum Thema Corona. Da haben wir auch schon zweimal gesprochen, wie gesagt. Im Herbst 2021 hast du dich ein bisschen zurückgezogen. Da hat man dich auf einmal vermisst in den sozialen Netzwerken. Was ist da eigentlich passiert?
Ja, also danke für die Nachfrage, danke auch in der Tat für die ZuhörerInnen. Ich sitze gerade, um ein bisschen Luft zu schnappen in Südfrankreich, um mal durchzuatmen nach wirklich anstrengenden Wochen und Monaten. Nico hat es schon eingeführt, ich habe meine Stelle gewechselt, also auf das Land, bin von Österreich nach Deutschland gezogen, an eine andere Uni. Und es gab halt diese Corona-Diskussion, die mich tatsächlich über zwei Jahre, wie viele wahrscheinlich, sehr, sagen wir mal, irritiert hat, ja, wie wir damit umgegangen sind und was auch an Deformationsprozessen in der Meinungslandschaft, in der Öffentlichkeit, in der Medienlandschaft vorgekommen ist. So. Und was ist passiert? Ich habe ja mich sehr zeitig, also eigentlich schon am April 2020, immer kritisch zu den Maßnahmen geäußert, weil man ja einiges auch hinterfragen konnte. Es wurde ja auch hinterfragt, ja, also sehr viele Sachen, angefangen von Definition einer Pandemie bis hin zum Validität des PCR-Tests und so weiter, Kohortenstudien. Es gab sehr viele Fragen, warum auf einmal eine doch, ich sag mal, kolossale Uniformität im Zeitgeschehen zu beobachten war. Das kennen wir ja eigentlich aus internationalen Beziehungen nicht, dass von heute auf morgen sozusagen Länder die gleichen Maßnahmen machen und dass man das praktisch nicht hinterfragen darf. So. Und in dem Moment habe ich angefangen, wie viele, mich kritisch zu äußern. Und ein Jahr später ist das dann aufgefallen. So haben übrigens ja auch Nico Herting und ich uns kennengelernt einfach, ja. Und dann kriegte ich die Ankündigung einer Rufmordkampagne, die gegen mich am Start sei. Das fing an mit einer E-Mail Ende Juli und da wurde ich da gewarnt, dass man jetzt eine Rufmordkampagne gegen mich lancieren würde. Ich kriegte diese E-Mail um 1 Uhr nachts. Ich habe das am Anfang gar nicht ernst genommen. Die E-Mail war sehr offiziell abgefasst und hat gesagt, nehmen Sie sich anwaltlichen Beistand, passen Sie auf sich auf, ja. Dann habe ich das nicht ernst genommen und tatsächlich im Juli, August wurde sehr viel mit anonymisierten IP-Adressen, meistens dann um 3 Uhr nachts, auf all meinen sozialen Medien-Accounts, Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn, wurden Sachen retweetet, die dann tatsächlich in rechte Ecken gingen und so weiter. Es wurde dort verbreitet, man wünsche das Ableben von Frau Gero. Es wurde dort verbreitet, man wünsche die Bücherverbrennung der Bücher von Frau Gero. Das alles hat interessanterweise nicht dazu geführt, dass Twitter irgendwie eingeschritten wäre, ja, weil Twitter schreitet ja bei allen möglichen Sachen ein, aber mein Ableben darf man also wünschen, ohne dass Twitter irgendwas macht. Das nur mal so als Anekdote. Jedenfalls wurde das nicht mehr handbar, weil wenn immer ich was retweetet habe, dann hatte ich das Gefühl, dass da wirklich Anführungsstriche eine Meute ist von Leuten, die sofort retweeten und das alles mit Hashtag Unibonn in den Schmutz ziehen. und mich als menschenverachtende Zynikerin darstellen und so weiter. Immer übrigens auch mit dem Hashtag der Uni Bonn, also dass sozusagen die Anwürfe, dass die Universität das gleich sieht, was für mich natürlich sehr problematisch war, wie auch immer. Da ich zu diesem Zeitpunkt auch noch im Umzug war, also buchstäblich damit beschäftigt, Dübel an die Wand zu bringen für Regalbretter und nicht ständig das Handy in der Hand hatte, um auf jeden Anwurf irgendwie zu reagieren, abgesehen davon, dass es irgendwann hoffnungslos war, auf die ganzen Anwürfe zu reagieren, habe ich dann entschieden, mit Dienstbeginn 1. September 2021 von allen sozialen Medien zu gehen. Und diese Erfahrung, also wie das heute funktioniert, dieser Mechanismus, dass man sozusagen in der Öffentlichkeit, wie man im Mittelalter würde man sagen, an den Pranger gestellt werden kann, ja, also das ist natürlich angenehmer, so ein Pranger, der nicht mit Steinwürfen physisch schmerzt, ja, sondern sozusagen nur psychisch eine Belastung ist. Aber trotzdem, das war eine sehr interessante und wichtige Erfahrung. Und ich habe schon den Eindruck, dass es sowas vor der Pandemie nicht gegeben hat, dass wir so polarisiert, so im Meinungskrieg miteinander umgehen.
Ja, furchtbar. Hast du irgendetwas unternommen, um dahinter zu kommen, woher das kam? Wer dahinter stand?
Ja, ich habe eine Warnung bekommen aus Österreich, weil ich damals ja auch noch in Österreich war. Ich habe dann auch den Herrn, der mich gewarnt war, der ein IT-Spezialist war, den habe ich auch in Österreich im Café getroffen. Der erschien mir sehr seriös. Ich habe auch eine Freundin zu dem Gespräch mitgenommen, also um eine Vier-Augen-Kontrolle zu haben. Und der hat mir einen ganzen Ordner gegeben mit Hinweisen auf sozusagen, wie man sowas macht, wie man diese IP-Adressen, also wie man das schalten kann und so weiter. Ich habe das entgegengenommen. Ich hatte nicht viel Zeit, allerdings auch nicht viel Lust, dem wirklich akribisch hinterherzugehen, weil ich ja runter war von den sozialen Medien. Insofern war sozusagen die unmittelbare Gefahr gebannt. Ich war mitten in einem neuen Job. Insofern hat man jetzt auch nicht wahnsinnig Lust, Informationen über anonymisierte IP-Adressen aufzurollen, ja. Aber es gab dann auch ein Video im Internet über mich, das mich nach Strich und Faden in den Schmutz gezogen hat, ja. Und das dann eben zirkuliert wurde über diese massive Retweeting, das Retweeten von diesen anonymisierten IP-Adressen. Und insofern würde ich nur einfach sagen, insofern bin ich ja sozusagen in den Rückzug gezwungen worden. Also ich habe ja dann gehandelt, bin zurückgegangen weggegangen aus den sozialen Medien. Damit war sozusagen, ich habe den Kampfplatz geräumt, wenn man so sagen möchte. Ja, ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Aber nochmal, dass es offensichtlich Ambitionen gibt, bestimmte Personen, die in einer öffentlichen Sprecherfunktion bin, in der ich ja war, dass man die gezielt sozusagen, sagen wir mal, fertig machen möchte oder doch zumindest zum Rückzug zwingen möchte aus ihrer Sprecherposition. Das scheint mir der Fall zu sein, ja, weil, wie du richtig gesagt hast, ich habe mich ja vorher mit Einlassungen in verschiedenen Medien, wurde da als Stimme der Vernunft gefeiert, was auch immer, als jemand, der versucht hat, das habe ich immer gesagt, einen Raum für Kritik zu wahren, ja, also ich wollte eine Grenze ziehen zwischen wir müssen die Maßnahmen kritisieren dürfen, ohne gleich in eine rechte Verschwörungs-, was auch immer, Reichsbürgerecke gestellt zu werden. Diesen Raum für legitime Kritik wollte ich immer verteidigen, ja. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich damit relativ, Anführungsstriche, erfolgreich war. Es ging mir ja nicht um Erfolg, ja, aber ich hatte offensichtlich tatsächlich viele Leute, die haben mir ja auch alle geschrieben. Ich habe ja Unmengen von E-Mails bekommen von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mir geschrieben haben, Frau Giro, wir sind so dankbar für Ihre Einlassung, bitte machen Sie weiter und so weiter. Das hat mich auch immer motiviert, weil ich gedacht habe, wenn das so ist, dass so viele Leute mir schreiben und mir dankbar sind, so nach dem Motto, sie sprechen aus der Seele, dann habe ich, die ich Zugang zu den Medien habe, auch eine Verantwortung, diese Stimme zu sein. Ja, das habe ich immer so empfunden, also sozusagen als Dienst an der Öffentlichkeit, diesen Raum für legitime Kritik zu verteidigen. Und wenn man dann halt erfahren muss, dass, weil man das macht, es offensichtlich Gegenkräfte gibt, die einen dann abschießen, das fand ich, oder die einen zum Rückzug zwingen, sagen wir es so, was ich dann auch gemacht habe, das fand ich eine eindrucksvolle Erfahrung.
Das ist ja eine Erfahrung, die leider viele machen, auch zu anderen Themen machen. Nach meiner Beobachtung, also vielleicht täusche ich mich, aber sind Frauen noch in besonderer Form Zielscheibe von solchen Versuchen der Einschüchterung? Das beobachte ich allenthalben, dass dass erstens es ja oft die Männer sind, die dahinter stecken, jedenfalls mehrheitlich, dieses Bullying, was das ja dann auch ist. Und also auch wenn man sich mal anschaut, wer so von den aus der Politik bekanntermaßen Zielscheibe von solchen Aktionen sind, sind auffällig oft die Frauen.
Dem würde ich beipflichten, ja. Also Sarah Wagenknecht kommt einem natürlich unmittelbar sozusagen ins Gedächtnis, die auf verschiedenen Diskussionsarenen, ganz egal, Pandemie oder eben auch Ukraine, Russland, um differenzierte Positionen bemüht ist, ja. Aber wir haben natürlich tatsächlich, darüber müssten wir gleich mal ausführlicher reden, eine Gleichförmigkeit der Presse beobachtet bei Corona. Wir könnten auch mal darüber reden, ob wir jetzt die gleiche diskursive Verformung im Ukraine-Konflikt nochmal erleben. Ja, und jeder, der kritische Fragen stellen möchte, der wird sozusagen gleich zum Landesverräter. Ja, also die katalanische Philosophin Marina Garcés nennt das die Neutralisierung der Kritik. Und man müsste jetzt mal die Frage stellen, ist das eigentlich nur der Algorithmus, der das alles einebnet? Also, dass wir fast mechanisch schon eine Blasenbildung haben, die fast eine mechanische Einebnung ist, ja, von, und deswegen das sozusagen, das heißt ja in den 70er Jahren haben Kommunikationswissenschaftler immer gesagt, the medium is the message, ja. Also, wenn jetzt das Internet unser Medium ist, dann müssten wir die kybernetischen Strukturen des Internets verstehen, um zu verstehen, warum das Internet als solches offensichtlich schon eine Tendenz zur Blasenbildung und zur Einebnung Ebene Kritik hat, ja. Da ist dann noch keine sachliche Aussage über Positionierung gemacht, ja, sondern das Medium würde uns in so eine polarisierte Debatte treiben. Ich glaube, das konnte man zu Corona beobachten und man müsste nochmal diskutieren, ob in dieser Russland-Ukraine-Frage nicht ähnliche Mechanismen am Start sind, wo sozusagen auch hier Differenzierungen fast schon problematisch sind, ja. Aber bleiben wir bei diesen Frauengeschichten. Ja, ich sage das mal mit einem Augenzwinkern, weil ich mich natürlich auch immer als Feministin verstanden habe. Ich glaube, das stimmt, ja. Ich habe das sehr frühzeitig gemerkt, dass übrigens bei dieser Rufmordkampagne, es waren alles Männer, ne? Also wenn man da diese Tweets sich alle anguckt, wenn es Klarnamen gegeben hat, waren das alles Männer, ja. Und es scheint so eine gewisse phänotypische, kann man ja aus dem Mittelalter eigentlich herleiten, ja, Hexen, ja, also sozusagen, ich habe auch noch rote Haare, ja, also dieses, die Frau, die da spricht und die sich als, was auch immer, die als Stimme der Vernunft gehandelt wird, ja, also Frauen, die Recht haben sollen, ja, das ist ja für Männer offensichtlich strukturell was ganz Gefährliches oder etwas, was viele Männer einfach nicht akzeptieren können. Ja, also gucken Sie mal in alle möglichen Paarbeziehungen. Ja, also mit Frauen. So, deswegen wissen wir ja, machen wir mal so ein bisschen Kulturgeschichte, dass die Macht der Frau eigentlich die List ist. Ja, die Macht der Frau ist nie direkt in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich aber sage so und so und so. Ja, also in die Konfrontation, in die öffentliche Konfrontation zu gehen, sondern die Macht der Frau ist die List, nämlich dem Mann ins Ohr zu flüstern, was sie haben will. Ja, und wenn dann das, was die Frau will, durch den Mund des Mannes kommt, ja, dann kann es richtig sein, ja. Also da, übrigens, wenn Sie dazu was lesen wollen, Robert Pfaller hat dazu wirklich große Kulturstudien gemacht, ja. Die Macht der Frau ist die List, ja. Wir wissen von Marie Curie und all diesen hier, Erfindung der Radioaktivität, das war natürlich nicht Marie Curie, ja, natürlich muss es ein Mann gewesen sein. Das heißt, die Zuordnung, dass die Frau vielleicht Recht haben könnte oder etwas erfunden haben könnte, was ein Mann noch nicht gesehen hat, ja, das geht praktisch nicht, ja. Deswegen ist ja Weisheit bei der Frau, die Weisheit der Hexen, die Weisheit, mit der Natur umgehen zu können oder überhaupt die Weisheit, das ist ja immer das, wie das funktioniert mit der Fortpflanzung, ja, wie man abtreibt, das wussten die Hexen ja im Mittelalter, ja. Also die Weisheit über das Leben, ja, das muss ja immer unterbunden werden. Und insofern ist da, glaube ich, was dran, dass wenn Frauen in einer Sprecherposition sind, sie meistens dann von Männern abgeschossen werden und man könnte lange darüber philosophieren, ob das aus Neid passiert oder aus Reflex oder aus Angst, aber das will ich hier nicht tun.
Sprechen wir über das Buch, das nächste Woche erscheint, nach den doch schwierigen Erfahrungen, die du geschildert hast. Was hat dich bewogen, dann doch wieder mit diesem Thema dann doch das wieder aufzugreifen und dieses Buch zu schreiben?
Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Ja, ich habe eine neue Stelle angefangen ab September. Ich habe sehr viel gearbeitet. Also insofern hätte ich mir Weihnachten eigentlich auch, keine Ahnung, einen Skiurlaub vorstellen können. Aber ich hatte wirklich nach 2 Jahren Corona auch in im Moment Weihnachten. Also ich hab diesen Essay in 3 Wochen geschrieben, ja, ziemlich genau vom 26. Dezember bis zum 11. Januar, also genau 3 Wochen, ja. Und es war vielleicht so eine Katharsis, es war vielleicht auch eine für mich Verarbeitung einem Zeitgeschehen, dass ich irgendwie das alles nochmal runterschreiben musste und wollte. Ich bin natürlich schreibaffin, ja, ich schreibe ja sehr viel. Und insofern ist Schreiben für mich auch immer ein Verarbeitungsprozess. Und dieses Gefühl, dass ich jetzt sozusagen einfach in eine neue Normalität rutsche oder dass hier etwas, jetzt sind die Dinge eben so, dass ich das nicht einfach mal zu Papier bringe, was da passiert ist oder auch was mir passiert ist oder wie ich es erlebt habe. So, und insofern war das eigentlich so ein, ich will gar nicht sagen, das war einfach so eine Idee, ich setze mich an den Schreibtisch und es floss wirklich aus mir raus. Ja, ich sage das auch gerne ganz frei, der Essay hat ja keinen Anspruch, chronologisch zu sein, er hat auch noch nicht mal den Anspruch, systematisch zu sein, er hat vor allen Dingen nicht den Anspruch, akademisch zu sein, deswegen gibt es auch keine Verweise, Fußnoten, Literatur, sondern es ist tatsächlich ein Text, den ich auch im Zweifelsfall in der Schublade gelassen hätte, ja, und der mir ein Bedürfnis war, dass ich das nochmal für mich klar kriege, was ist denn da passiert, wo sind wir gelandet, wie stehst du zu dem, was passiert ist, ja. Insofern ist der, auf Französisch würde man sagen, à chaud geschrieben, also mit heißer Feder, ja. Wahrscheinlich wird mir das teilweise um die Ohren fliegen, dazu stehe ich, ja. Aber ein Text ist ja auch immer ein Zeitdokument. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass ich das über Weihnachten geschrieben habe. Wir müssen uns kurz noch dran in Erinnerung rufen. Über Weihnachten hatten wir diese anschwellenden Montagsdemonstrationen. Wir hatten die Gegendemonstrationen. Wir hatten eine hochgradig polarisierte Öffentlichkeit. Wir hatten eine heiße Diskussion um die allgemeine Impfpflicht, ja, die wirklich anschwoll. Wir hatten das Gefühl Omikron und kein Ende, ja. Das ist ja alles weggeschmolzen. Das heißt, wir sind ja jetzt, wo das Buch erscheint, Bücher brauchen halt immer eine gewisse Zeit bis Papier, Druck, Lektorat und so weiter. 6 Wochen sind da eigentlich schon sehr schnell, aber natürlich sind 6 Wochen vergangen zwischen meinem redaktionellen Abschluss und der Veröffentlichung. Ja. Und in diesen Wochen ist sehr viel passiert. In diesen Wochen ist einerseits Omikron, ein paar Lockerungen, hier Freedom Day in Germany und so weiter, Masken weg, G2 wird abgeräumt, also insofern ist da eine 6 Wochen Verzögerung auch zwischen meinem Essay und dem, wo wir jetzt stehen. Trotzdem werfe ich natürlich fundamentale Fragen auf, die, glaube ich, jetzt durch das Zeitgeschehen noch nicht abgeräumt sind. Ja. Andererseits haben wir jetzt Ukraine-Russland, eine mediale Überlagerung von einem neuen Konflikt, der ja auch binnen 48 Stunden hochgeschwollen ist. Ja. Und insofern ist überhaupt die Frage, ob das Ziel, das ich mit dem Essay hatte, nämlich, dass wir nochmal zurückgucken auf dieses pandemische Geschehen, auf die 2 Jahre, dass wir nochmal gucken, wie ging das denn los im April? Wo stehen wir jetzt? Wie sind die Deformationen unserer Demokratie, unserer Gesellschaft? Was ist da passiert mit den Leitmedien, mit der Gleichförmigkeit? Dass diese Debatte, die ich eigentlich anstoßen wollte, und eine Debatte, die ich anstoßen wollte über, wie wollen wir denn leben? Wollen wir jetzt wirklich bei jedem Restaurantbesuch einen Barcode vorzeigen müssen? Wollen wir jetzt wirklich uns alle 3 Monate oder 6 Monate impfen lassen und boostern lassen? Wollen wir jetzt eine fast vollständige Bewegungskontrolle von Bevölkerung und Erfassungen und Zentralregister? Wollen wir Gesundheit reduzieren auf Virenfreiheit? Ja, diese ganzen Fragen, die ja jetzt sozusagen in der Gesellschaft erstmal gesetzt sind, dass das jetzt so notwendig ist, diese ganzen Fragen wollte ich eigentlich nochmal diskutieren. Ich sehe aber, dass das wahrscheinlich nicht erfolgen wird, ja, sondern wir sind jetzt schon im nächsten Konflikt, der alle Aufmerksamkeit für sich beansprucht und das ist das eine. Und das andere ist sicherlich, dass es natürlich auch eine große Müdigkeit gibt, Zermürbtheit, die da lautet, lass mich jetzt bitte mit Corona in Ruhe. Ja, es ist alles wieder gut, die Masken sind weg, abgeräumt und jetzt mal irgendwie auf nach vorn. Ja, insofern bin ich tatsächlich selber skeptisch, ob sozusagen das Ziel oder der Anspruch, den ich hatte, dass man da nochmal eine Debatte führt, dass das eingelöst werden kann. Ich glaube, das wird nicht eingelöst, aber für mich war es wichtig, das mal als Zeitdokument aufzuschreiben.
Ich habe mich gestern Abend genau darüber mit Jonas Spitjanasit unterhalten, wie wahrscheinlich das ist, dass wir eine Aufarbeitung bekommen, dass wir, was ja so Forderungen gewesen sind, dass ein Untersuchungsausschuss ist oder eine Enquete-Kommission oder Ähnliches, die in der Öffentlichkeit die Zeit aufarbeitet. Ich glaube, also jedenfalls haben wir beide gestern Abend den Pessimismus geteilt, der auch bei dir durchscheint. Das mit dem jetzt natürlich überlagernden Thema, ganz klar, und auch ja einfach mit dem Aufmerksamkeitszyklus, der immer dann sehr, sehr schnell wieder vom Höhepunkt dann auch ganz weit unten liegt, weil man das Thema nicht mehr hören mag.
Genau. Also insofern, wie gesagt, na, also das nehme ich auch zur Kenntnis. Diese Debatte wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich habe selber auch mit, will keinen Namen nennen, aber auch mit anderen intellektuellen Schriftstellern und so weiter gesprochen, die irgendwie meine Position in dieser Frage eingenommen haben und auch eher maßnahmenkritisch sich geäußert haben, aber die auch glauben, dass die Zermürbung in der Gesellschaft so ist oder auch die Müdigkeit oder dieses Lass mich damit in Ruhe, dass man das jetzt nicht will. Ja, abgesehen davon, wenn man feststellen müsste, dass vieles schiefgelaufen ist in der Art und Weise des pandemischen Geschehens oder wie die Politik es bearbeitet hat oder wie die Leitmedien es bearbeitet haben, dann müsste man ja Fehler eingestehen. Ja, und Fehler will halt niemand eingestehen. Ja, also insofern ist ja so dieses unter den Teppich kehren, ist ja eigentlich ein normaler politischer Reflex. Also wenn wir uns an die Bankenkrise erinnern und an die Landesbanken und was damals alles an leeren Krediten und so weiter, ja, also diese ganzen, das waren ja damals Detailthemen, aber das ist ja auch nie sozusagen kritisch in der großen Öffentlichkeit diskutiert worden, dass man vielleicht einfach Fehler gemacht hat und viele Fehler, ja, das wurde dann abgeräumt und es wird dann hinter den Kulissen bearbeitet und so, ja, wir erinnern uns an andere Sachen, die keinen mehr interessieren, ja, Untersuchungsausschuss an die Scheuer für die Mautgebühren und so weiter. Ja, das, also wenn der politische Schaden erstmal da ist, dann interessiert die Aufarbeitung eigentlich niemanden. Ja, und jetzt ist der einzige Unterschied vielleicht nur, und darum ging es mir ja, dass es nicht nur um irgendwie einen punktuellen politischen Schaden geht. Ja, irgendeine Mautgebühr, ein Volksvermögen, was sozusagen verheizt wurde und nicht hätte verheizt werden müssen, muss man so zu sagen. Ja, oder Cum-Ex oder Wirecard, diese ganzen Skandale. Sondern darum, dass wir uns jetzt an Dinge gewöhnt haben als Gesellschaft und an politische Verfahrensmechanismen als Gesellschaft gewöhnt haben und die jetzt als normal betrachten, die gestern nicht normal waren. Ja, eigentlich wollte ich da ansetzen, ja, und das nochmal thematisieren. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel daran gewöhnt, dass Freiheit verhandelbar ist. Das ist sie natürlich nicht. Ja, Freiheit ist unteilbar, unveräußerlich. Wir haben uns jetzt daran gewöhnt, Not kennt kein Gebot. Der Nächste, der den Notstand ausruft für irgendwas, kann sofort die Freiheit einschränken und wir werden alle Hurra schreien. Ja? Wir haben uns daran gewöhnt, dass Freiheit sowas ist wie so eine Kirsche auf dem Kuchen, dass erst wenn alle sicher sind, ja, alle, dann gibt's noch eine Kelle Freiheit, so Suppenkelle Freiheit obendrauf. Ja, so wurde das ja auch geframed. Ja? Dann geben wir euch die Freiheit zurück, erst ein bisschen und wenn ihr artig seid, dann noch mehr. Ja. Und das, finde ich, sind schon Verschiebungen von einem Grundverständnis unseres Grundgesetzes oder auch unserer demokratischen Grundfesten, wo ich den Anspruch hätte, dass wir das diskutieren. Soll das jetzt in Zukunft immer so sein? Aber ich sehe natürlich, wie du, wie deine Gesprächspartner, dass wir das wahrscheinlich, in meinen Augen leider, nicht umfassend diskutieren werden.
Gerade in der letzten Folge dieses Podcasts, also unter anderem mit dem Verfassungsrechtler Degenhardt, das war die letzte Folge, aber auch mit dem Philosophen Friedrich, haben wir das Thema Freiheit eigentlich immer wieder auch beleuchtet und was jetzt eigentlich die Corona-Situation über das Freiheitsverständnis sagt. Und es geht ja sogar noch ein bisschen weiter, glaube ich, als das, was du gerade gesagt hast. Freiheit wird ja vielfach jetzt mit Egoismus gleichgesetzt, also bekommt einen fast schon fragwürdigen Klang, dass wenn man sich auf Freiheit beruft.
Ja, mit aber Doppelzüngigkeit, ne? Weil, also ich sag mal, als Politikwissenschaftlerin auch, wir wissen ja, dass wir jetzt eine, was man in der Politikwissenschaft gemeinhin eine neoliberale Agenda hatten, ja. Das heißt, die Freiheit, den nächsten SUV zu kaufen, die Freiheit, drei Schnitzel pro Tag zu essen und die Freiheit, mal eben übers Wochenende nach Teneriffa zu fliegen, die war natürlich immer Eigenverantwortung und die hatte nie etwas mit der Gesellschaft zu tun. Ja, das war und musste immer erlaubt sein. Und viele unserer Diskurse sind so aufgebaut, Greenwashing und so weiter, ja, dass wir natürlich irgendwie alles fürs Klima tun, aber trotzdem ist die Verkaufszahl von SUVs in dem letzten Jahr um 22% gestiegen, ja. Und da hat niemand gesagt, dass man da vielleicht mal mit der Freiheit, dass man die Freiheit als Egoismus wertet, nämlich als Egoismus im Grunde auf Kosten von anderen, was auch immer, das Klima zu schädigen oder so. Ja, das, also da, wo sozusagen ein wirtschaftlicher Treiber dahinter ist, war die Freiheit immer gut genug, um als Argument herzuhalten, dass das individuelle Entscheidungen sind, die mit der Gesellschaft nichts zu tun haben. Ja, das ist erstmal das Erste. Interessanterweise wurde es bei Corona, wo es um die Gesundheit ging, umgedeutet. Ja, auf einmal war Freiheit, wenn man sagen wollte, du, ich möchte aber raus. Und wenn du Angst hast, dann bleibst du halt zu Hause. Ja, wurde umgedeutet als Zynismus, als Menschenverachtung, was auch immer, aber vor allen Dingen als mangelnde Solidarität. Und da würde ich gerne darauf hinweisen, dass Solidarität ja genau darum keine Pflicht ist, weil wir sie Solidarität nennen. Solidarität ist eben freiwillig. Ich kann einem Bettler 2 Euro geben in der U-Bahn, aber ich kann es auch bleiben lassen. Wenn ich es bleiben lasse, dann sanktioniert mich niemand, weil es eben nicht Pflicht ist, mit dem Bettler solidarisch zu sein. In einer Demokratie ist es Pflicht, sich an das Recht zu halten, aber nicht Pflicht, solidarisch zu sein, weil Solidarität kein Rechtsakt ist. Ja? Insofern kann sie nicht eingeklagt werden und nicht sanktioniert werden. Sie ist freiwillig. In dem Moment, wo wir aus diesem Solidaritätsimpetus in die Freiwilligkeit genommen haben, ja, weil die ganze Debatte wurde ja so geführt, dass wer nicht mitmacht, ist unsolidarisch, wurde moralisch abgestraft, du lässt dich nicht impfen, du lässt dich nicht boostern und so weiter, haben wir im Prinzip eine Umdeutung des Begriffes von Solidarität gemacht. Wir haben Solidarität zur Pflicht erklärt und wir haben darüber aus einer offenen Gesellschaft, die immer die unsolidarischen Leute mitträgt, ja, weil man kann in einer offenen Gesellschaft in schlechter Gesellschaft sein. Da gibt's immer schwarze Schafe, die nicht mitmachen wollen, ja. Aber in dem Moment, wo wir Solidarität zur Pflicht erklärt haben, haben wir aus der offenen Gesellschaft eine geschlossene Gemeinschaft gemacht. Das heißt, derjenige, der nicht mitgemacht hat, war auf einmal pfui. Er wurde aussortiert, ja. Und wir haben ja doch sehr zynische, menschenverachtende Debatten gegenüber Ungeimpften erlebt, ja, die alle als pathologisiert verhandelt wurden. Leute, die das Gemeinwohl gefährden, was empirisch ja gar nicht erhärtet ist. Ja, wir wissen ja, Ungeimpfte, Geimpfte waren beide Infektionsträger, wie auch immer. Und das fand ich schon eine kolossale Umdeutung von sozusagen Egoismus in Solidarität. Ja, und insofern ist ja die Frage, wer ist überhaupt egoistisch? Sind denn diejenigen egoistisch, die sagen, wir haben eine Pandemie, wir müssen es ernst zu nehmen, wir müssen gucken, dass wir uns hier irgendwie erwachsen verhalten und jeder passt auf sich auf, aber wir wollen auch keine Hysterisierung und wer jetzt nicht so große Angst hat vor dem Virus, weil er auch die Zahlen lesen kann, weil er auch lesen kann, was sind denn jetzt eigentlich die wirklich betroffenen Gruppen, der macht einfach weiter. Sind diese Leute unsolidarisch, ja, und egoistisch? So wurde es ja verhandelt. Oder sind nicht eigentlich diejenigen egoistisch, die sagen, ich habe wahnsinnig Angst vor dem Virus und ob ich mich impfen lasse und so weiter, du musst dich auch noch impfen lassen. Und wir müssen alle so handeln, dass ich mich in letzter Konsequenz sicher fühle, weil ich tatsächlich nicht mehr bereit bin, mein Lebensrisiko irgendwie zu tragen. Ist das nicht der eigentliche Egoismus? Ja? Oder ihr müsst alle zu Hause bleiben, damit wir dieses Flattening the Curve machen, damit es auf keinen Fall eine Überbelastung der Krankenhausbetten gibt, die es ja auch nicht gegeben hat. Damit im Zweifelsfall jeder, Klammer auf ich, auch ein Bett bekomme. Also man kann ja auch auf die andere Seite der Argumentation gehen und sagen, was ist denn hier eigentlich der Egoismus gewesen? Aber Freiheits als Egoismus zu bezeichnen und das nur einseitig mit Blick auf dieses pandemische Geschehen und nicht in anderen gesellschaftlichen Bereichen, das halte ich für einen der fragwürdigsten Punkte in dem Verlauf dieser Corona-Diskussion.
Dein Buch hat den Titel Wer schweigt, stimmt zu. Man muss das Buch schon ganz zu Ende lesen, um die Erklärung, um die Auflösung zu finden für den Titel. Das kommt dann ganz zum Schluss. Was steckt hinter diesem Titel?
Also natürlich irgendwo dieses Gefühl, dass ich zu Anfang an das Gefühl hatte, dass es auch eine gesellschaftliches Schweigen gegeben hat von denen, die hätten sprechen können, also sagen wir mal die bürgerlichen Eliten, ja, die das zum Teil auch getan haben, weniger allerdings, du zum Beispiel, ich, wie auch immer, ja, Herr Schrappe, ein paar, Stör, die alle den Finger gehoben haben und gesagt haben, es ist doch ungewöhnlich, wie wir in dieser Krise verfahren. Aber es war ja sehr schnell klar, dass wenn man etwas sagt, dann wird man gemieden, ausgesondert, abgegrenzt. Das habe ich eben schon ausgeführt, ja, dass wir ungewöhnliche Sortiermechanismen hatten und ungewöhnliche, sagen wir mal, Gleichschaltung in Anführungsstrichen, ja, also dass es irgendwie fast nicht erlaubt war, sich dagegen zu äußern, weil man dann moralisch diskreditiert und stigmatisiert wurde. So, ich glaube, das haben vor allen Dingen in den bürgerlichen Funktionseliten, ganz egal, Rechtsanwälte, Professoren, Journalisten, man hat das gemerkt. Ich habe sehr viele Freunde, die das gemerkt haben. Ich habe ja auch mit vielen Leuten gesprochen für das Buch. Ja, ich habe sehr viele Journalisten, die mir gesagt haben, du, in der Redaktion konnte ich den Mund nicht mehr aufmachen. Ja, in der Redaktion konnte ich nicht sagen, wir müssen die Zahlen vom RKI mal hinterfragen. Ja, in der Redaktion konnte ich den PCR-Test nicht hinterfragen und so weiter und so fort. Ja, also haben sie den Mund gehalten. Ja, weil viele eben die Erfahrung gemacht haben, den Mund aufzumachen, wird unangenehm. Ja? Und daher erklärt sich der Titel, wer schweigt, stimmt zu. Also wenn viele dieser Funktionseliten, die ich persönlich kenne, in meinem Umkreis, wenn die in meinem Umfeld, die ich ja alle gefragt habe, wenn die alle nicht ins Schweigen gegangen wären, sondern gesagt haben, wir machen jetzt mal alle den Mund auf, das ist doch merkwürdig, was hier passiert, dann hätte es ja, glaube ich, diesen Schub der Gesellschaft in die eine Richtung, das muss jetzt alles so sein, das ist alternativlos und so weiter, wahrscheinlich nicht gegeben, ja. In dem Moment, wo man die legitime Kritik sozusagen der Straße überlassen hat, ja, und diese Straße auch noch stigmatisiert hat, Querdenker, Reichsbürger, rechter Rand, was auch immer, war die Kritik tabuisiert. Da wollte keiner mehr hin, ja. Das wiederum hat ja dazu geführt, dass dann viele bei den Funktionseliten, die eigentlich auch gesagt haben, naja, so ist schon ein bisschen komisch, ja, die haben das dann nur noch am Abendessentisch in geschlossener Runde diskutiert, aber eben nicht mehr in ihrem beruflichen Umfeld oder sonst wo gesagt oder sagen können. Und so ist der Eindruck entstanden, dass sozusagen weite Teile der Bevölkerung einfach einverstanden sind. Wer schweigt, stimmt zu. Ja, man ist ja dann implizit einverstanden. Während die laute Kritik einer Bevölkerungsgruppe überlassen wurde, zu der man auf keinen Fall gehören wollte. Ja. Und das habe ich tatsächlich als problematisch empfunden, weil ich sehr viele, ich sag mal, bürgerliche Eliten kenne in München, reiche Leute, ja, die am Abendessen in München, keine Ahnung, immer gesagt haben, Ulrike, ich bin total deiner Meinung, ja, geht ja gar nicht, wie wir das hier machen und so weiter. Und dann habe ich immer so, toll, wie du das machst, toll, dass du dich da äußerst. Und dann habe ich immer gesagt, ich will gar nicht toll sein, ja, aber können wir das dann vielleicht mal alle sagen? Kannst du das morgen in deinem Ministerium sagen und du auf deiner Arbeitsstelle sagen? Und dann kam immer, nein, also bei mir kann ich das nicht vorbringen. Ja? Und allein, dass ich das gehört habe, also allein diese Erfahrungswerte, die ich da vernommen habe, ja, die haben mich einfach irritiert. Und insofern, wer schweigt, stimmt zu. Am Ende ist es dann keiner gewesen. Ja. Und deswegen war es mir ein Anliegen, das nochmal zu thematisieren in diesem Essay.
Das hat doch etwas auch damit zu tun, dass also das Schweigen, was es auch, glaube ich, bei anderen Themen durchaus gibt, dass man sich angewöhnt hat, eigentlich vor allen Dingen immer eines zu vermeiden, sich also in irgendeiner Form gemein zu machen mit dem, was man als rechts bezeichnet. Also die Sorge, die viele hatten, das Beobachtung teile ich, der Schweigenden aus den Funktionseliten, oft war da doch die Sorge auch, dass man damit den Rechten sich mit denen gemein macht oder denen quasi Vorschub leistet. Wir haben ja so eine Entwicklung, dass man manchmal bei manchen Themen den Eindruck hat, es geht eigentlich, also alles, es ist alles gut, solange man sich nicht in die Nähe von rechten Positionen bezeichnet. Ist das eine Entwicklung, die du als Politologin auch beobachtest?
In der Tat beobachte ich diese Entwicklung und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wollen wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Ich beobachte das ja nicht zum ersten Mal. Ich mache ja eigentlich Europapolitik und bin in der Eurokrise sehr sensibilisiert worden. Ich kann gerne dazu erzählen, dass ich an der Uni Bonn auch studiert habe und 1983 Spitzenkandidatin des RCDS, des Ring christlich-demokratischer Studenten gewesen bin. Also CDU-nahe Studentenvereinigung. Allein das sollte mich davor schützen, dass irgendjemand denkt, dass ich hier irgendwie antidemokratisch bin. Ja.
Und die waren damals wirklich noch bekennend rechts.
Nicht nur so.
Bekennend, genau. Burschenschaften, was auch immer. Jedenfalls, ich war die Spitzenkandidatin und bei mir im RCDS, ich war ja Vorsitzende, war Bernd Lucke. Ja, so. Und 2012 gründet Bernd Lucke, den ich kenne seine Kinder, seine Frau, gründet die AfD. Und er gründet sie aus einem staatspolitischen Argument heraus, dass er gegen die Euro-Governance in der Funktion ist, wie sie gemacht wird, also dass man der EZB sublimiert Mandate überträgt, die sie eigentlich offiziell nicht hat, dass diese Governance problematisch ist mit dem Argument, weil das alles so problematisch ist, muss Deutschland aus dem Euro raus, ja, indirekte Transferleistungen und so weiter, Bankenkrise, wir erinnern uns, so. Ich würde mal sagen, in der Sache, das war ja damals Stabatti, das war damals Olaf Henkel, das war sozusagen bestes Bürgertum, ja, Establishment, die das gemacht haben, aus diesem staatspolitischen Grund heraus, ja, wir haben ja auch immer die Klagen beim Bundesverfassungsgericht, dass das eigentlich so nicht geht mit dieser quantitative Easing-Geschichte und so weiter. In der Sache ist da ja ziemlich viel dran. Wenn ich mir angucke, sozialwissenschaftliche Debatten am Wissenschaftszentrum Berlin, wenn Sie Klaus Offe lesen, ja, Europe Entrapped, wenn Sie Wolfgang Streeck lesen, Habermas lesen, Hauke Brunkhorst lesen, also die beste deutsche Politikwissenschaft, ja, dann würde keiner sagen, dass die Governance-Strukturen des Euros also funktionieren, beziehungsweise sie funktionieren ja, aber dass sie demokratisch sind, dass sie also es gibt sehr viele rechtliche Probleme, ja, so. Das wurde ja auch thematisiert. Also wenn wir uns angucken, der Europäische Rat wollte das ja auch immer wieder reparieren. Zum Beispiel mit dem GMEU, Genuine Monetary and Economic Union Entwurf vom 5. Dezember 2012. Also es gibt ja sogar Selbsterkenntnis darüber, dass man das eigentlich korrigieren und verbessern müsste. Es ist nur politisch nie erfolgt. Ja? So, was machen wir jetzt mit diesem Tatbestand, dass wir auf einmal Rechte, Bernd Lucke, die AfD haben, die eine Kritik vorbringen, die im akademischen Raum genauso gemacht wird, ja, nämlich, dass diese Strukturen problematisch sind, Democratic Deficit und so weiter, dass man das eigentlich reparieren müsste, was das System auch anerkennt, deswegen die Vorschläge Genuine Economic and Monetary Union, was aber nicht passiert. Was das im Ende heißt, ist, wir überlassen eine legitime Kritik an Strukturen den Rechten. Und was passiert jetzt, wenn ich sage, die legitime Kritik ist aber richtig? Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage wie Bernd Lucke, ich verlasse den Euro oder Deutschland muss aus dem Euro raus. Das war ja damals das politische Plädoyer. Oder ich sage, ich muss alles dafür tun, dass diese Strukturen repariert werden, sodass sie nicht mehr so angegriffen werden können. Das war meine Reaktion. Ich mache, ja, ich habe dann die Europäische Republik geschrieben, haufenweise Texte zu genau dem Thema und gesagt, wir müssen das, also das ist im Prinzip ist das Christentum, ja, nicht mit dem Finger auf die AfD zeigen, sondern drei Finger zeigen zurück. Die eigenen Schwächen am System reparieren, ja? Der Splitter im Auge des anderen und der Balken vor dem eigenen anderen Auge. Also eigentlich ist es nichts anderes. So. Wenn wir das jetzt mal zur Maßgabe machen, und ich mache diesen Euro-Vergleich darum so gerne, weil er zeigt, dass wir das genau nicht mehr können. Wir können offensichtlich legitime Kritik, die aus dem falschen Munde vorgetragen wird, nicht mehr als solche erkennen, nicht mehr ins System übernehmen und sagen, oh, da haben die Rechten aber einen Punkt. Wir müssen da dringend nachbessern, damit wir den Rechten die Kritikpunkte, die Kritikmöglichkeit, den Boden für die Kritik entziehen. Ja? Stattdessen machen wir seit geraumer Zeit, eigentlich Bankenkrise ist ein guter Start, machen wir Abwehrmechanismen. Wenn die AfD, die FPÖ, Marine Le Pen irgendwas sagt, dann ist das a priori schlecht. Wir gehen in die moralische Überhöhung. Natürlich geben die auch jede Menge Anlass zur moralischen Überhöhung. Das will ich wirklich nicht bestreiten, ja. Ich würde nur auch bitte einen Unterschied machen wollen zwischen meinetwegen Herrn Gauland und Herrn Höcke. Ja, das ist, wer ist schon die AfD? Ja, also, wer ist schon die SPD? Wer ist die CDU? Ja, also die AfD, so gibt es auch nicht. Da muss man auch immer nochmal auf eigene, also auf Personen gucken, ja. Ich würde auch gerne einen Unterschied machen zwischen der AfD-Führung und den Wählern. Ich würde nicht sagen wollen, dass jeder, der die AfD wählt, notwendigerweise ein Rassist ist. Ja, es gibt sowas wie Protestvote. Es gibt so etwas wie Verzweiflung, dass man sagt, ich habe hier das Gefühl, als Wähler nicht mehr ernst genommen zu werden, also gehe ich zu dieser Partei, die das Parteiensystem aufmischt. Und all diese Differenzierungen werden aber nicht mehr gemacht. Ja, also es werden drei Differenzierungen nicht mehr gemacht, nämlich die Differenzierung zwischen Sprecher und Argument. Und es wird nicht mehr geguckt, wo ist vielleicht Kritik legitim und wir müssen sie bereinigen. Ja? Und das alles, finde ich, hat sich skaliert und in der schon vorher übrigens, ja, also man kann jetzt auch zum Beispiel diese Lügenpresse pro-Putin-Geschichte auch nehmen, man kann die Geflüchtetenkrise nehmen, ja, also wir hatten vorher schon ganz tiefe Spaltungen, wo Debatten sehr polarisiert waren, Bankenkrise habe ich genannt, ja, für die Transferunion, für die Fiskalunion so ungefähr. Wir hatten polarisierende und ausgrenzende Debatte hier, Schmalz-Jakobsen in der Russland-Frage, ja, also auch zum Beispiel in den Begrifflichkeiten. In der Pandemie hatten wir Corona-Leugner, ja, oder Querdenker, ja. Querdenker ist ja eigentlich was Gutes, also Querdenken ist ja gut. In dieser Russland-Debatte hieß es Putin-Versteher. Verstehen ist aber auch was Gutes, ja, also verstehen und einen Feind respektieren, das ist eigentlich Clausewitz oder Egon Bahr, Herbert Wehner. Wir waren froh darauf, dass wir Russland-Versteher im deutschen System hatten. Ja, wir wollen doch den anderen lesen können. Ja, und es hat aber, glaube ich, und ich sagte schon, wahrscheinlich ist the medium is the message, ob das das Internet, die Algorithmen sind. Wir arbeiten über in eine Polarisierung hinein und diese Debatten werden eben nicht mehr so geführt, dass wir Argumente und Sprecher trennen. Das kommt zwar von der AfD, aber wir müssen mal hinhören. Sondern diese Debatten werden zunehmend über moralische Ausgrenzung geführt. Weil das von der AfD kommt, muss ich da gar nicht hinhören, weil das ist von der AfD und deswegen Kontaktschuld. Ja? Und die moralische Trennung der Argumente ist natürlich nicht das demokratische Prinzip. Ja? Und das würde ich schon gerne jetzt auch nochmal für Pandemiefreiheit und so weiter machen wollen. Interessanterweise, du hast ja völlig recht, ist jetzt auf einmal das Freiheitsargument rechts geworden. Da kriege ich als Politikwissenschaftlerin erstmal einen Schreck. Also wenn die Rechten, die sogenannten Rechten, jetzt kulturelle Hegemonie über den Freiheitsbegriff haben, Hilfe, was heißt das denn? Das heißt, dass die anderen, die sich liberale Eliten nennen, Unfreiheit akzeptieren müssen, weil sie der Rechten, den Rechten die Freiheit überlassen. Das kann ja nicht sein. Wir müssen ja dringend die kulturelle Hegemonie über die Freiheit zurückerobern. Das heißt, die Freiheit ist erstmal für alle da und die gilt von der AfD bis zur Linken. Ja? Und das halte ich für ganz wichtig. Ja? Und ansonsten gilt Magnus Enzensberger, der mal gesagt hat, der Beifall von der falschen Seite ist nicht nur das falsche Argument, sondern es ist das totalitäre Argument. Das heißt, wenn ich sage, weil die das sagen, darf ich das nicht sagen, lasse ich mir ja von Leuten, die ich nicht mag, de facto bestimmen, was ich zu denken und zu sagen habe. Das ist ja de facto totalitär, weil ich dann den Mund halten muss, wer schweigt, stimmt zu, weil ich Angst habe, etwas zu sagen, was andere sagen, die ich nicht mag. Ich habe das in der Einleitung meines Buches ganz offensiv angesprochen und gesagt, die richtige Lösung kann ja nur lauten, dass wir die kulturelle Hegemonie über Freiheit wiedergewinnen und dass wir den Rechten die richtige Kritik abnehmen, ja, also dass wir die richtigen Argumente wieder in die gesellschaftliche Mitte holen. Nur das kann ja die Lösung sein. Und deswegen habe ich das auch so nach vorne gebürstet, also sozusagen ganz offen in die Einleitung des Buches gestellt, weil ich natürlich auch damit konfrontiert wurde. Also ich wurde ja auch tendenziell als Rechte gehandelt, ja, was völlig absurd ist, weil ich noch vor wenigen Jahren in der Euro-Diskussion, ich sag mal, die europäische Oberlinke war, ja, für ein europäisches Grundeinkommen, für eine europäische Arbeitslosenversicherung. Ich musste mich in der FAZ als, was auch immer, oberlinke Intellektuelle branden lassen, weil Frau Gero, ich erinnere mich an diesen FAZ-Artikel, Frau Gero glaubt, das Geld fällt vom Himmel, ja, wenn sie ihr Geld für Europa will, fällt, der Titel war, wenn das Geld vom Himmel fällt, ja, und dann kam ein Verriss über mich, was, wie ich als linke Europäerin, was ich da alles fordern würde. Insofern finde ich es ja nur absurd, dass ich jetzt ein paar Jahre später in einer anderen Diskussion, weil ich punktuell bei einem Argument, nämlich dem Freiheitsargument, das gleiche denke wie rechte Gruppen, dass ich jetzt auf einmal eine Rechte bin. Ja? Also es muss ja möglich sein, dass man punktuell zu bestimmten Argumenten kongruent ist, ohne die Gruppe und ihre Philosophien zu teilen. Und dass wir uns das haben nehmen lassen und deswegen eigentlich sicher breite Teile bürgerlicher Gesellschaft in Schweigen gehüllt haben, das finde ich halt bemerkenswert und problematisch.
Es werde zu viel moralisiert und zu wenig argumentiert, hat Sarah Wagenknecht in dem Podcast gesagt, den ich mit ihr gemacht habe. In deinem Buch, Ulrike, hast du vor allen Dingen drei Themenblöcke, die du im Visier hast, wo du sehr deutliche, massive Kritik übst. Das eine sind die Gerichte, das andere sind die Medien. Und das dritte, und da würde ich gerne nochmal jetzt besonders drauf eingehen, das dritte, sagst du, sind die Universitäten, die versagt hätten in der Krise. Was ist da so die zentrale Kritik an der Rolle der Universitäten?
Ja, Universitäten auch als Stätte des offenen, konstruktiven, kritischen Denkens, ja. Aber Universitäten auch als sozusagen Begriff für den Wissenschaftsbetrieb insgesamt, ja, also inklusive der institutionalisierten Wissenschaftsbetriebe, DFG, DAD und so weiter. Woran ich mich gestört habe, und das ist ja sozusagen der zentrale Punkt in diesem Kapitel, ist, dass wir Wissenschaft im Singular verhandelt haben, die Wissenschaft, ja, also auf einmal hat die Wissenschaft eine Erkenntnis und diese Erkenntnis muss 1:1 in Politik umgesetzt werden. Und da sage ich natürlich, das ist mehrfach falsch, ja, weil einerseits gibt es nicht die Wissenschaft, sondern immer Wissenschaften im Plural. Es gibt immer Herrschaftsmeinung und Minderheitenmeinung. Wir haben bei jedem Verfassungsgerichtsurteil einen Senat, der mit Mehrheit etwas beschließt und es gibt ein Minderheitenurteil. Wir haben in der Jurisprudenz zum Beispiel rechte oder eher linke Fachzeitschriften, die jedes Bundesverfassungsgerichtsurteil ein bisschen in die Richtung oder ein bisschen in die Richtung interpretieren. Das heißt, es gibt ja nicht die Wahrheit und so weiter. Und selbst wenn es eine gäbe, zu sagen, diese Wahrheit übersetzen wir jetzt in einen politischen Prozess, als wenn eine Gesellschaft etwas wäre, das man mit Wahrheit reguliert, das hat mich fundamental gestört. Und ich glaube, dass wir da eine ganz problematische Setzung oder neue Setzung von einem Wissenschaftsbegriff hatten, von dem ja die Universitäten eigentlich zuständig sind. Ja, die Universitäten sind ja die Orte, an denen man Wissenschaft macht. Und dass es dagegen nicht mehr Protest gegeben hat, also dass wir nicht lauter geworden sind. Also ich hatte mich mal bemüht, sozusagen in der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft da auch mal ein bisschen rumzuhorchen, sag mal, können wir nicht dagegen laut werden? Ja, und gegen diese Singularisierung des Wissenschaftsbegriffs einfach mal sozusagen das öffentlich beanstanden, ja, oder die Hochschulrektorenkonferenz hätte sich ja auch äußern können zu dieser, sagen wir mal, Singularisierung des Wissenschaftsbegriffes. Zum Zweiten haben wir natürlich Wissenschaft reduziert auf eigentlich Naturwissenschaften, eigentlich Virologie und Epidemiologie und vielleicht noch Simulationen, also Mathematik. Wir haben uns also eingebildet, dass wir mit mathematischen Simulationen ein gesellschaftliches Geschehen regulieren. Wir haben Wissenschaft reduziert auf Naturwissenschaften. Wir haben Naturwissenschaften reduziert auf Zahlen, ja, und Zahlen auch noch auf Hypothesen, nämlich Simulation, ja. Das alles zusammengenommen fand ich höchst beanstandenswürdig und habe mich sehr gewundert, dass niemand den Finger hebt und einfach mal, es hätte ja schon gereicht, irgendwie ein Leitartikel von wem auch immer, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, um zu sagen, nein, das ist doch kein Wissenschaftsbegriff, mit dem wir hier auf diesem europäischen Kontinent umgehen, ja. Und es hat mir ein bisschen gefehlt. Insofern hat mir auch die Selbstkritik des universitären akademischen Raumes gefehlt. Und als letztes vielleicht noch, das sage ich ja auch in dem Buch, wenn Wissenschaft Herrschafts- und Minderheitenmeinung ist, dann ist es ja schon so, dass wir in diesem Diskurs den Diskursraum verengt haben. Ja, es durften einige sprechen und andere nicht. Ich hätte mich viel wohler gefühlt mit den Maßnahmen und der Notwendigkeit und auch der vermeintlichen, sagen wir mal, Alternativlosigkeit, die ja immer problematisch ist. Politik ist nie alternativlos, ja. Politik ist immer über die bessere Alternative. Das heißt, wenn man die Diskussion über die Alternative unterbindet, sind wir eigentlich schon nicht mehr im demokratischen Raum. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen, ja. Aber wenn das alles schon so hat sein müssen, alternativlos, Pandemie und so weiter, dann hätte ich mich wenigstens gefreut, wenn wir zum Beispiel am Anfang im, was auch immer, April 2020, Herrn Wodak mit Herrn Drosten bei Anne Will gesehen hätten. Und dann hätten die sich gestritten und dann hätten wir alle einen guten Einblick in die Breite des wissenschaftlichen Diskurses bekommen. So aber wurden einige Professoren ja nachgerade aussortiert, ja, Professor Hadic in Österreich, Luc Montagnier in Frankreich, Wodak in Deutschland. Diese Wissenschaftler haben dann Bücher geschrieben, die wurden Bestseller. Diese Bestseller wiederum wurden in den Leitmedien nicht besprochen. Also was nicht besprochen wird, findet ja auch in der Öffentlichkeit nicht statt. Also worüber man nicht gemeinsam redet, findet nicht statt. Das heißt, wir hatten eine Ausgrenzung von Minderheitenmeinungen und wir hatten einen umzäunten Diskurs. Und innerhalb dieses Diskurses war es dann möglich, ein bisschen zu streiten. Ja, also Herr Drosten durfte mit Herrn Streeck streiten und Herr Streeck war so ein bisschen, ich sag mal, das inszenierte kritische Feigenblatt des Diskurses, ja. Aber es durften bestimmte Prämissen des ganzen Geschehens nicht in Frage gestellt werden. Das habe ich von Anfang an als sehr problematisch empfunden, weil ja jede, sozusagen Erzählung, die auf bestimmten Prämissen beruht, ja, ganz egal ob Marxismus oder Christentum, müssen sie bestimmte Grundannahmen teilen, und wenn sie die nicht teilen, kippen diese Gedankengebäude meistens zusammen. Und das wäre ja gute Wissenschaft gewesen, Fragen stellen, ja, Neugierde. Und dass das nicht funktioniert hat, hat mich beunruhigt. Beunruhigt mich, jetzt ist ja Tauwetter im Diskurs, jetzt kommen ja langsam, seit einigen Wochen haben wir ja jetzt doch eine sehr durchmischte, gute Meinungsvielfalt, also es kommt ja einiges zurück, das möchte ich auch gerne sagen. Aber als Politikwissenschaftlerin ist ja der zentrale Punkt, jenseits der Punkte, die ich schon gesagt habe, dass Politik eben keine Wissenschaft ist. Punkt. Ja, und deswegen ist ja schon der Anspruch, dass wir politisches Geschehen mit Wissenschaft regulieren oder dass die Wissenschaft ein Imperativ aus einem bestimmten politischen Handeln machen kann, schon dieser Anspruch ist ja falsch. Die Politik kann wissenschaftliche Meinungen zur Kenntnis nehmen, aber am Ende steht immer die Politik, die sagt, ich nehme das zur Kenntnis und ich mache es trotzdem. Ja, politisch ist das trotzdem. Und politisch ist es dann eine Entscheidung zu verantworten, die man trotzdem macht. Trotzdem man die und die Kenntnis von den und den Zahlen hat, weil man es politisch anders möchte, ja, und dann dazu steht. Und diese Parallelisierung, ja, Wissenschaft, Politik, die finde ich höchst bedenkenswert. Und auch deswegen hoffe ich ja, dass es über diesen Essay noch eine Diskussion geben kann. Denn die Gefahr ist ja, dass wir das jetzt bei anderen Themenbereichen nochmal machen. Also dass wir wieder sozusagen mit dem Imperativ einer wissenschaftlichen Erkenntnis kommen, um nochmal politisches Geschehen sehr eindeutig zu lenken und das nochmal zu diskutieren. Wollen wir jetzt eine Verwissenschaftlichung der Politik? Und wer ist dann eigentlich verantwortlich? Ja? Ist dann Herr Drosten verantwortlich oder ist dann Herr Scholz verantwortlich? Das sind ja dann interessante Fragen, wenn es auch um Verantwortung von politischen Entscheidungen geht.
Die, also vor der Schlussbemerkung deines Buches, die letzten 10 Seiten werden dann fast schon überraschend optimistisch, wenn man sie liest, weil du zeichnest dann ein Bild der Zukunft, die vor uns liegt, voller Lehren, die wir gezogen haben. Auch Lehre, mal jetzt in meinen Worten, da kommen dann auf einmal Mark Zuckerberg und der chinesische Staatschef Xi Jinping in einem Atemzug, dass man denen nicht auf den Leim geht. Und auch jetzt wieder meine Worte, Anknüpfung an das, was du gerade gesagt hast, dass man nicht diesen Glauben an die Vorhersehbarkeit von eigentlich allen menschlichen Regungen dort teilt, wo, ein Zitat gerade eingefallen, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer und Eigner, schon vor 20 Jahren wurde ihm der Satz zugeschrieben, seine Vision sei, dass es mal eines Tages in diesen Buchempfehlungsfunktion, die Amazon groß gemacht hat, dass es da nur noch eine einzige Empfehlung gäbe, nämlich das nächste Buch, was man lesen werde. Dieser Glaube an die mathematische Vorhersehbarkeit der Ereignisse, die ja sich in den ganzen unsäglichen Modellierungen, denen wir immer ausgesetzt gewesen sind, dann auch niedergeschlagen hat. Und der ja da auch eine ganz, ganz starke Rolle gespielt hat. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, du bist dann sehr optimistisch, und ich darf dann einen Schwenk machen zu dem, was du dann vor der Schlussbemerkung dann auch an Vision dort beschreibst. Da schreibst du dann von einer Zukunft, die in dezentralen Strukturen liegt, in Städten und Regionen, die sich in kleinen kulturellen und wirtschaftlichen autonomen Einheiten über den gesamten Globus erstrecken und dann übergehen, ohne durch harte nationale Grenzen voneinander getrennt zu sein. Europa erwähnst du dort nicht, aber ich denke mal, dass du an Europa auch stark denkst, wenn du das so formulierst. Und jetzt kommt ein Schwenk zu den aktuellen Ereignissen. Haben wir eigentlich im Augenblick bei den aktuellen Geschehnissen, die wir jetzt ja doch auch sehr nervös beobachten, haben wir da eigentlich auch Anzeichen, dass Europa auf einmal in einer Form zusammensteht, wie es vielleicht doch man es kaum noch für möglich gehalten hat?
Also erst nochmal zu dem Schwenk in dem Buch, in der Tat, ja, ich wollte das Buch ganz bewusst nicht negativ enden lassen. Ja, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass die Kontingenz der Geschichte immer offen ist, auf dem Klappensteck steht, ich bin Aktivistin und Autorin und natürlich schreibt man Texte, um Gedanken zu bewegen, um Öffentlichkeiten zu erzielen und um eigentlich immer das Plädoyer zu machen, wir können immer handeln, ja, wir können eben nicht schweigen, wir können die Dinge nicht geschehen lassen, wir können einfach was tun, ja, also die Kontingenz der Geschichte ist immer offen, insofern gibt es eine letzte Unverfügbarkeit, niemand weiß, was morgen kommt, ja, und deswegen ist Denken, Reden, Handeln immer das Gute, ja, und da habe ich eine schwungvolle Wolte gemacht, tatsächlich auch, ich sag mal, fast ein bisschen spaßig, das wird dir ja aufgefallen sein, ja, dass ich einfach mal so ein paar Sachen rausgehauen habe, wir hören jetzt mal auf, den Kindern Stäbchen in die Nase zu stecken und wir kommen einfach mal zur Vernunft, ja, und hör mal diese Übertreibungen auf, die wir da gemacht haben und das ist alles nicht, die im Grunde sagt, ja, wir haben das in der Hand, wie wir sein wollen, ja, das ist ja die Diskussion, die ich haben möchte, ja, und insofern bin ich auch der Meinung, dass das, ja, diese ganzen Kontrollmechanismen, Barcodes, diese ganze Digitalisierung, die jetzt so durchgepeitscht wurde, ohne dass wir darüber diskutiert haben, ob jetzt die digitalisierte Schule die bessere Schule ist und so weiter, dass wir das eben auch nochmal hinterfragen können. Und im Grunde ist der Essay so die Art, wir haben einen Baukasten, wir können die Welt auch neu denken. Ich glaube übrigens, nie war es so wichtig, die Welt neu zu denken wie heute. Das mit dem, was du sagst, die dezentralen Strukturen und so weiter, ist so ein bisschen meine Forschungsbaustelle. Was sind eigentlich Nationen? Wie sind sie zustande gekommen? Kann man sie dekonstruieren? Können wir uns ein Europa vorstellen, wo Tirol, Schottland, Katalonien, Bayern, was auch immer, Nordrhein-Westfalen wieder die Akteure sind? Können wir uns transnationale Räume vorstellen, die ineinander fließen, ohne dass wir harte nationale Grenzen haben, um die wir dann auch noch Kriege führen? Ja, das ist ja eigentlich das Leid der frühen Neuzeit, dass wir immer Kriege führen müssen um Nationen und Grenzen, ja, Ukraine, Annexion und so weiter. Das ist das eine. Und ich glaube, dass das aber mit dieser kapitalistischen Agenda zusammenhängt. Ich empfinde das so, dass wir, wenn man hier Thomas Piketty, wie auch immer, aber auch die akademischen Diskurse, in denen ich bin, es gab selten so wenig Mut eigentlich auch, das ökonomische System, also den Kapitalismus in Frage zu stellen und neu zu denken. Also ich sehe eine ganz starke Bewegung von Republikanismus, von The Commons, Commonwealth, von Communitas. Also in der Forschung sind auch gerade diese Begriffe sehr en vogue. Ja? Das heißt, wir haben offensichtlich eine neue Tendenz, nochmal ganz neu zu schauen auf die zentralen Begriffe von Staat und Wirtschaft. Ja? Und dass das, was wir gerade haben, nämlich eine Demokratie, die dann so einen Kapitalismus hat, der zunehmend autoritär wird und mit Überwachung funktioniert, dass das vielleicht nicht die Zukunft ist, aber dass wir es vielleicht auch ändern und neu denken können. Das sehe ich überall. Sie können den ZuhörerInnen zum Beispiel mal die Blogs von Fabio Vigi lesen. Das ist ein Professor in Glasgow, der hat dazu einiges Interessante geschrieben. Und vor allen Dingen merke ich die Sehnsucht. Ja, die Sehnsucht der Leute, die irgendwie das Gefühl haben, eigentlich will ich doch mehr Ruhe. Eigentlich will ich nicht ständig ein Handy. Eigentlich will ich anders leben. Eigentlich will ich nicht ständig einen Burnout haben und so weiter. Ja, also wir haben doch auch zeitkritische Bestandaufnahmen, wo wir sagen, ist denn eine andere Welt inklusive einer anderen Form von Staatlichkeit, von Bürgerlichkeit, aber auch von ökonomischem Dasein, ist es überhaupt denkbar? So. Und ich glaube, dass diese Zäsur der Pandemie uns jetzt tatsächlich diesen Denkraum eröffnet. Das ist natürlich, wird das nicht in der Bild-Zeitung verhandelt, ja, und wahrscheinlich auch nicht in der FAZ. Aber diese Diskurse finden statt, das kann ich tatsächlich sagen. Ja, ich bin in zahlreichen von diesen Diskursen. Und wenn wir das jetzt mal nehmen, dann wollte ich tatsächlich auch da wie so eine Tür öffnen, ja, dass wir uns jetzt nach der Pandemie mal was trauen. Jetzt komme ich zu Ukraine und Russland, das war deine Frage. Steht da jetzt Europa zusammen? Es ist zu hoffen, dass Europa zusammensteht. Es wäre ja schlimm, wenn es das nicht täte. Ich sage ganz klar, diese Aggression von Putin ist zu verurteilen. Das, was in der Ukraine steht, ist eine Tragödie. Ich habe einen ukrainischen Freund, der ist dann noch, der ist gerade von Kiew mit dem Zug weggefahren, hat mir einfach nur eine SMS geschrieben, was ihm alles widerfahren ist. Es ist ganz schrecklich, ja. Und trotzdem würde ich zumindest hoffen wollen, dass Europa keinen Krieg braucht, um sich zu einen. Und dass in dieser, ich empfinde jetzt doch schon dieses, nennen wir es mal Kriegsgeheul, ja, als problematisch. Was ich damit meine ist, 100 Millionen für Waffen von heute auf morgen, wo ja Herr Habeck die eigentlich wollte für den Klimaschutz und da wurde es ihm verfassungsrechtlich nicht gewährt. Ja, also woher kommen diese 100 Millionen von heute auf morgen von einer sozialdemokratischen Partei, wo Deutschland eine Kultur der militärischen Zurückhaltung hat, wo das immer vor allen Dingen im Raum des Ostens, ja 1918, 1940 und so weiter, ein ganz problematischer Raum für die deutsche Geschichte ist. Ich finde, da schwillt in den letzten 48, 72 Stunden etwas an, wo ich mir wünschen würde, dass die Geschlossenheit Europas sich nicht auf militärische Geschlossenheit kapriziert. Wenn ich Herrn Merz reden höre, der jetzt schon wieder von atomarer Abrüstung spricht, ja, dann habe ich das Gefühl, dass ich an Debatten erinnert werde, die wir in den 20er Jahren, im 20. Jahrhundert hatten, aber nicht im 21. Jahrhundert. Wir haben lange Jahre geredet über eine eurasische Friedensordnung, über eine Kooperation mit Russland und so weiter. Ich sehe in einem Krieg mit Russland und in einer Schließung Europas nur in einem Krieg gegen Russland auch keine Zukunft. Ja? Ich möchte unbedingt die europäische Einigung. Ich habe ja leider so einen lauten Motorradfahrer, tut mir leid, das ist ein Jugendlicher, der hier, glaube ich, Freizeit macht mit seinem Motorrad. Ich möchte, dass die Aggression sofort beendet wird. Natürlich ist Putin für diese Grenzüberschreitung, das ist Völkerrechtsbruch, das muss beanstandet werden. Trotzdem hatten wir eigentlich eine Tradition in Europa, dass wir das Gespräch mit Russland nie abbrechen lassen wollten. Ja, wir leben zusammen auf diesem Kontinent. Wir haben ganz viele Themen, Gazprom, Energie und so weiter. Wenn Frau von der Leyen sagt, Ukraine in die EU, dann bin ich dabei. Über diese NATO-Geschichte ist viel geredet worden. Was haben wir eigentlich versprochen, was haben wir nicht versprochen? Um nochmal kurz zu sagen, ich möchte ein geeintes Europa in dieser Frage. Aber dieses geeint militärisch zusammenstehen und dann gegen Russland, das scheint mir auch nicht die ultimative Lösung zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir da als Europa geeint sein können und trotzdem differenzieren, was wir in diesem Konflikt wollen, wie wir die kriegerischen Handlungen erstmal jetzt beenden, Waffenstillstand, was auch immer, und dann irgendwie ins Gespräch kommen und irgendein Angebot haben, sodass wir auf diesem Kontinent diesen Krieg nicht führen müssen oder nicht weiterführen müssen. Er hat ja schon begonnen.
Liebe Ulrike, wir sind am Ende unserer Zeit. Ja, ich muss ganz eilig gleich in ein Vorstellungsgespräch herein, das schon eigentlich hier seit 10 Minuten läuft, wo ich gerade den Kollegen gebeten habe, es schon mal anzufangen. Und ich darf dir ganz, ganz herzlich danken. Ich könnte ja noch so lange und kann also allen Hörerinnen und Hörern nur ganz oder sehr nachdrücklich die Lektüre deines Buchs. Ja, ich habe immer gedacht, das ist so eine Streitschrift. Also sie ist jedenfalls mit so geschrieben, ans Herzen legen. Und ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch Tschüss. Ich sage Danke. Danke an alle ZuhörerInnen. Und vielen Dank, Nico, dass das möglich war hier. Ich freue mich. Wir sehen uns. Tschüss.